ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Zwei Berlinale-Filme sind jetzt im Kino zu sehen, zwei sehr durchgeknallte Werke. Also es ist schon eine besondere Ästhetik, um das mal so auszudrücken, die man da erleben kann. Vor allem sehr schräg ist Good Luck, Have Fun, Don't Die. Und dieser Film mit Sam Rockwell, der erklärt uns eine Situation, die wir wahrscheinlich alle jetzt mehr oder weniger auch spüren, dass wir Angst haben vor dem, was da kommen könnte, also vor der KI. Der Film also lief bei der Berlinale und ebenfalls ein Musical, das höchst ungewöhnlich ist und auch zeigt, was ein Musical alles so vermag. Auch darüber werden wir reden, gleich am Anfang. Außerdem haben wir interessante Gäste. Wir reden zum Beispiel mit dem deutschen Surf-Weltmeister. Über den gibt es jetzt nämlich auch einen Film. Und mit einem jungen Mann, da kann man schon deutlich sagen, also für den beginnt jetzt eine neue Epoche in seinem Leben, denn er hat den Gott des Arthouse-Films höchstpersönlich gespielt. In dem Film Nouvelle Vague spielt er Jean-Luc Godard, hat die ganze Zeit eine Sonnenbrille auf. Wie das so ist, so zu spielen, das hat er mir erzählt. Das Interview mit Guillaume Marbeck ebenfalls in dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Wir alle haben gelitten auf unserer Reise. Wir haben gewaltige Opfer gebracht, um die größte Liebe zu empfangen, die einer Frau widerfahren kann.
Dies ist eine Legende. Die Legende von Anne Lee.
Es gab sie wirklich, Anne Lee, die Gründerin der Shakers, eine Freikirche in Nordamerika im 18. Jahrhundert, und sie setzte sich ein, diese Kirche, für gesellschaftlichen Wandel. Regisseurin Mona Fastvold, sie ist Norwegerin und auch Schauspielerin, erzählt in dem Musical-Drama The Testament of Anne Lee die Geschichte dieser charismatischen Geistlichen. Gespielt wird sie von Amanda Seyfried, und zusammen mit der Regisseurin war sie ja bei der Berlinale, hat diesen Film dort vorgestellt. Gute Gelegenheit für Julia Fissmann, dich erstmal herzlich grüße. Hallo Julia.
Ja, hallo.
Die beiden zu treffen zum Interview. Der Film wird ja beworben mit dem etwas merkwürdigen Satz, er basiert, also dieser Film, auf einer wahren Legende. Was ist damit gemeint?
Na, der Film zeigt, wie legendär und zu Unrecht vergessen Anne Lee ist. Die Geschichte über diese wahre historische Person ist natürlich auch dramatisiert. Also von ihren AnhängerInnen wird sie wie ein weiblicher Jesus Christus verehrt. Das Ganze spielt im 18. Jahrhundert, du hast es schon gesagt, in Manchester. Anne Lee wandert mit ein paar Gleichgesinnten nach Nordamerika aus, gründet da die Glaubensgemeinschaft der Shaker, die sich durch zölibatäres Leben, also ohne eigene Kinder, eine Gütergemeinschaft und so Einfachheit auszeichnen und durch ekstatisches Schütteln und Tanzen. Regisseurin Mona Fastvold hat in den Archiven geforscht und wirklich Erstaunliches zutage gebracht in ihrem Drehbuch. Das hat sie übrigens zusammen mit ihrem Mann Brady Corbett geschrieben. Den kennt man natürlich auch durch das Drehbuch, das sie auch mit ihm zusammengeschrieben hat, durch dessen Oscar-prämierten Film The Brutalist. Mhm. Mona Fastvold interessiert sich für diese ungewöhnlich mutige Kämpferin Anne Lee. In einer patriarchalen Welt schafft sie es, sich für Gleichberechtigung und Mitmenschlichkeit einzusetzen. Und ganz früh war für diese Rolle Amanda Seyfried vorgesehen. Sie hat allerdings erst durch den Film von Anne Lee erfahren.
At first I was just like, what? Is this person real?
Zuerst dachte ich, was? Gab es diese Person wirklich und wir wissen nichts davon? Es ist frustrierend, aber andererseits ist es eine Möglichkeit, durch die Augen von Mona auf eine radikale Weise diese unglaubliche Geschichte über diese unglaubliche Frau zu erzählen. Da bin ich voll dabei.
Ja, ein Jahr vor Drehbeginn hat sich Amanda Seyfried mit der Figur auseinandergesetzt. Also wirklich ziemlich lange hat sie sich da eingearbeitet.
Und das Genre eben Musical-Drama, das ist ganz gut vorstellbar, weil Amanda Seyfried kann singen und sie kann tanzen. Das wissen wir spätestens seit dem Musical Mamma Mia, also der ABBA-Geschichte. Da hat sie ja eben eine der Hauptrollen gespielt und auch getanzt, ganz großartig. Wie war das jetzt für sie aber in so einem Historiendrama? Ist ja ein Kostümfilm.
Ja, auf jeden Fall. Sie meinte so, ja, es war ziemlich gut zu wissen, dass ich singen und tanzen kann und musste mir darum keine Sorgen machen. Und dann konnte sie sich wirklich auf diese Ekstase, die sie da spielen muss, auch einlassen. Weil genau das macht die Shaker-Bewegung ja aus. Sie tanzen sich frei, schütteln Ängste und Zwänge ab. Und das eben mit einer weiblichen Anführerin. Also ich würde sagen, radikaler geht's eigentlich nicht. Und dann sieht man eben dieses rhythmische Klatschen und dieses Ausatmen, als müssten sie so Dampf rauslassen. Und diese spirituelle Erfahrung wird im Film, finde ich, sehr eindrucksvoll inszeniert zu so Hymnen, arrangiert von Oscar-Preisträger Daniel Blumberg. An Lee und die Shaker-Bewegung hatten ja durch ihre körperliche Spiritualität wirklich eine große Anziehungskraft. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, so ist es im Film jedenfalls inszeniert. Diese Ekstase und der Rausch ohne Drogen ist einfach wirklich sehr faszinierend. Amanda Seyfried kann das auch ganz gut nachvollziehen, hat sie im Interview erzählt. Sie hat von einer Yogastunde erzählt, wo sie sich völlig frei im Raum schreiend umeinander herum bewegen sollten. Also sie kennt dieses ekstatische Gefühl.
Es ist physisch. Die chemischen Prozesse, die in Gang gesetzt werden, wenn du dich bewegst, deine Energie teilst, du anders atmest. Natürlich verändert das die Endorphine und das Adrenalin in deinem Körper. Es verändert deine Stimmung und deine Perspektive. Es ist einfach Wissenschaft.
It's fucking science.
Heute meditieren Menschen oder machen Schreitherapie. Ich finde, das ist genauso radikal wie die Shaker.
Im Film wird Ann Lee also stilisiert vielleicht auch zu einer selbstlosen Kämpferin für Gleichberechtigung. Sie setzt Standards für Menschenrechte, für Menschlichkeit. Findest du das jetzt gelungen? Also ist es glaubwürdig?
Ja, finde ich schon. Also ist vor allen Dingen sehr mitreißend und gut inszeniert. Zum Beispiel ist es aber auch heftig zu ertragen, wenn sie so halb tot geschlagen wird und als Hexe eigentlich behandelt wird. Und trotz dieser Ablehnung schöpft sie halt aus ihrer Vision von Gleichberechtigung immer wieder Kraft. In Nordamerika angekommen gibt es eine ganz tolle Szene, wo sie zum ersten Mal Sklaven sieht zum Verkauf und sie schreit die Sklavenhändler an, how dare you? Diesen Satz haben wir schon mal gehört von einer anderen Frau. Schämt euch. Und man sieht einfach, sie hat diesen moralischen Kompass, der sie mutig aufbegehren lässt. Bräuchten wir heute auch, glaube ich, noch mal ein paar mehr Frauen und Menschen, die genauso handeln. Und das ist es eben, was Mona Fastwold als Metapher über diese religiöse Bewegung erzählen will. Der Gemeinschaftssinn. Denn sie waren es, die die ersten sozialen Dienste angeboten haben, zum Beispiel Kinderbetreuung, oder sie haben sogar Sklaven befreit. Die Shaker haben so einen sicheren Hafen, so nennt es Mona Fastwold, in einer rauen patriarchalen Gesellschaft angeboten. Und das, finde ich, ist sehr mutig erzählt und gesungen und getanzt. Ehrlich gesagt, nach 2 Stunden im Kinosessel habe ich dann auch mal gedacht, oh, ich möchte jetzt auch mal alles abschütteln und tanzen. Also es ist schon ein anstrengender Film.
Oft eine ungewöhnliche Art von Musical, also doch ein ganz neuer Ansatz, finde ich, auch mit dieser dramatischen Handlung. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen, The Testament of Ann Lee. Und ich danke Julia Fissmann ganz herzlich und lass es raus. Julia, wenn du schreien musst, dann schreie.
Ja. Okay.
Das ist kein Überfall. Ich komme aus der Zukunft und alles hier geht ganz gewaltig vor die Hunde. Aber sowas von.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt reden über einen Hollywood-Regisseur, auf den das Attribut durchgeknallt wohl ganz gut passt. Nicht als Beleidigung, sondern eher als Kompliment. Gore Verbinski hat die ersten 3 Filme gemacht, Fluch der Karibik, dann Lone Ranger, diesen Animationsfilm Rango und den in Belis gedrehten Film A Cure for Wellness. Bei der Berlinale gab es in diesem Jahr so als Special den neuen Film von ihm, nämlich Good Luck, Have Fun, Don't Die. Auch schon mal ein toller Titel. Gehört ohne Frage zu den Besten des Jahres. Und damit hallo, liebe Anna Wollner.
Hallo, lieber Knut.
Hat den Film auch gesehen bei der Berlinale und Gore Verbinski getroffen und kann uns jetzt vielleicht erstmal erzählen, das ist schon ein Film, wo auch die Hauptfigur vorsichtig ausgedrückt ziemlich durchgeknallt ist.
Ja, um ehrlich zu sein, also so richtig vertrauenswürdig fand ich Sam Rockwell nicht am Anfang, ne? Wie er da steht mit Vollbart, Regenmantel, darunter so ein selbstgebauter Bombengürtel auf dem Kopf. Ja, was ist das? So eine Art Aluhut. Und er steht in diesem Diner, versucht die Gäste zu überzeugen, dass die Welt in Gefahr ist.
Ihr macht alle einen gigantischen Fehler.
Kann einer die Cops rufen?
Social Media beraubt euch jeglicher Würde und macht euch zu kleinen Kindern.
Eure faschistische Selfie-Kultur untergräbt eure Fähigkeit zu kritischem Denken. Hier geblieben. Keiner darf gehen. Ihr müsst mir zuhören, das ist wichtig. Immer das Gleiche.
Es ist immer das Gleiche, denn dieser namenlose Mann, der im ganzen Verlauf des Films über auch namenslos bleibt, steht hier zum 117. Mal. Das ist ein bisschen wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier. Er hat schon 116 Mal vergeblich versucht, eine Gruppe zu rekrutieren, die ihm helfen kann. Denn der Gegner, der hat es in sich, das ist nämlich eine künstliche Intelligenz.
Verbinski hat ja eben für Johnny Depp mit Captain Jack Sparrow eine ikonische Figur geschaffen, unverwechselbar. Hier schafft er, ich finde, das Gleiche für Sam Rockwell. Also er könnte hier mal zur Kultfigur werden in diesem Science-Fiction-Film. Überzeugt er dich?
Ja, das ist genau sein Humor, seine Art zu spielen, dieses absolute Freidrehen, nicht nur in der ersten Szene im Diner, sondern auch in der Mission. Auch für Verbinski war das die einzig logische Casting-Entscheidung.
I'm just drawn to the
Ich fühle mich einfach zu diesem schurkischen, fehlerhaften Helden hingezogen. Ich denke, diese Eröffnungssequenz spiegelt sehr gut wider, wie er die Gäste des Diners davon zu überzeugen versucht, sich ihm anzuschließen. Ich denke, als Regisseur versuchen wir, das Publikum in diesem Eröffnungsmonolog zu überzeugen. Glaubst du daran? Kommst du mit auf diese Reise? Deshalb hatte ich das Gefühl, dass wir mit Sam in guten Händen waren. Er kann dieser tragische Clown sein.
Ein tragischer Clown aus der Zukunft.
Dann ist immer die Frage, wie erklärt man eigentlich, was das für ein Genre ist, Anna? In dem Fall könnte man ja alles sagen. Also Komödie, Satire, Groteske, auch Tragödie, auch diese Elemente gibt es ja.
Es ist so ein bisschen von allem ein bisschen. Es ist tatsächlich eine Frage der Einlassung. Also glaubt man ihm oder glaubt man ihm nicht? Falls nein, ist man beim Zuschauen, glaube ich, relativ schnell raus und aufgeschmissen. Aber wenn man ihm glaubt, dann ist das wirklich ein irrer, bizarrer Trip, der zur Weltenrettung führt. In verschiedenen Kapiteln, so als Rückblenden, taucht Verbinski in die Leben dieser 7 Rettungstruppmitglieder ein und zeigt auch die Absurditäten des Lebens. Susan zum Beispiel, die ist in dem Diner, weil sie ihren Sohn bei einem Schulamoklauf verloren hat und damit überfordert ist, dass er geklont werden könnte.
Wenn Sie die Ausführung mit Werbung wählen, gäbe es sogar noch einen Zuschuss.
Werbung?
Ihr Sohn würde einmal täglich Werbung für irgendetwas machen. Nichts Schräges, keine Angst. Er trägt die Spots vor, in seiner Stimme. Und nur für Produkte, die sie ohnehin interessant finden würden.
Diese einzelnen Rückblickkapitel, die fühlen sich an wie die Folgen aus der dystopischen Science-Fiction-Serie Black Mirror. Und Verbinski gelingt es, einen erst in Sicherheit zu wiegen, um dann hintenrum zuzuschlagen.
Ich denke, es war wichtig, in einem Diner, in einer Highschool und auf einer Geburtstagsparty zu beginnen, um in einer Welt zu starten, die wir verstehen und kennen, und dann nach und nach seltsame Anomalien einzuflechten. Und dann verdreht man im Grunde genommen das Ganze. Je näher man dem Antagonisten in der Erzählung kommt, desto rätselhafter werden die Dinge. So versucht der ganze Film, sich in diese Richtung zu drehen. Und am Ende drehen wir uns wieder zurück und sagen, es gibt noch viel zu tun.
Es ist auch ein Kommentar auf uns, die wir ja ständig am Smartphone hängen. Also es ist wirklich eine bitterböse Science-Fiction-Satire, verstörend, ganz nah am Rand des Wahnsinns. Aber wenn man sich drauf eingelassen hat, dann ist das sehr unterhaltsam.
Ein Film noch nicht hergestellt mit KI, aber mit sehr, sehr guten Tricks. Good luck, have fun, don't die, ist seit Donnerstag in den Kinos zu sehen. Anna, ich danke dir ganz herzlich für diesen Blick in eine vielleicht gar nicht mehr so ferne Zukunft.
Ein schönes Wochenende, lieber Knut.
Es ist einer der berühmtesten Filme der Filmgeschichte, außer Atem von 1960. Dieser Film von Godard hat die Filmgeschichte wirklich verändert. Das filmische Erzählen, eine wüste Liebesgeschichte, ein Gangsterfilm. Damals hat er wirklich das Kino revolutioniert. Und jetzt gibt's eine Art Making-of über diesen Film. Also wir können zusehen, wie der Film entsteht. Der Film lief in Cannes. Dieser Film hat einen großen Charme, heißt Novel Vague, der neue Film von Richard Linklater. Und die große Ehre, Jean-Luc Godard zu spielen, hat ein französischer Schauspieler, den wir auch schon gesehen haben, in Monsieur Claude und seine Töchter. Das ist jetzt sicherlich die wichtigste Rolle seines Lebens. Begrüßen erstmal ganz herzlich Guillaume Marbeck. Good to see you. Hello.
Hello, how are you?
Ich denke mal wirklich, dass diese Rolle jetzt dein Leben verändern wird. Also du spielst einen der größten Regisseure aller Zeiten und zwar mit so viel Witz und Charme und Leidenschaft, dass ich denke, dein Leben fängt jetzt nochmal neu an als Schauspieler. Okay. Und als du gehört hast, dass du jetzt also Godard spielen darfst, ist eine Art Making-of dieses Films. Nicht, wir sind ja wirklich dabei, während dieser Film entsteht. Was hast du da zuerst gedacht? Ich meine, Godard ist eine Ikone für uns alle, für alle Cineasten, was für eine Verantwortung.
Ich bekam eine E-Mail, da hieß es, wir suchen nach einem Darsteller für Jean-Luc Godard in einem Film von Richard Linklater. Ich konnte es einfach nicht glauben. Bis dahin war ich nur Kleindarsteller in Filmen gewesen. Ich war mir sicher, sie würden jemand anderes nehmen. Als ich das Drehbuch bekam und klar wurde, dass ich es sein werde, da verstand ich, es würde gar nicht um die Ikone Godard gehen, sondern um den jungen Mann Jean-Luc, der noch nie einen Film gemacht hatte. Damit konnte ich mich leichter identifizieren, mit dieser Zeit in deinem Leben, wenn du etwas machen willst, aber noch nicht so genau weißt, wie das gehen wird. Jeder Zuschauer wird das in irgendeiner Weise kennen und verstehen. Godards Schule war das Kino. Er hat alles beim Machen gelernt. Der Film ermutigt uns alle, etwas zu tun, das wir unbedingt tun wollen.
Just do it. Da gebe ich dir vollkommen recht, er ist ja noch nicht die Ikone zu dem Zeitpunkt, sondern er beginnt. Das heißt aber auch, dass du vielleicht beim Spielen eine gewisse Freiheit hattest, weil ja nicht so viel bekannt ist. Wir wissen ja nicht, wie der ganz junge Godard war. Also du konntest ihn auch erfinden.
Ich musste ihn nicht erfinden, denn er existierte und es gibt Bücher. Ich habe viel gelesen und seine frühen Kurzfilme gesehen mit seinen Freunden aus dieser Zeit. Sie hatten noch keine Schauspieler und arbeiteten mit Freunden. Das hat mich sehr berührt, sie als Freunde zu sehen, bevor sie berühmt wurden. Godard hatte in dieser Zeit sehr viel Humor, was ich nicht wusste. Man sieht ihn ja eher etwas grimmig. Wenn man sich tiefer mit seiner Persönlichkeit befasst, merkt man, dass er gar nicht dem allgemein bekannten Bild der Medien entsprach. Man kann einen Menschen eben nicht in einem 5-Minuten-Interview ergründen.
Der Film erzählt ja auch etwas von einer ganz anderen Art des Filmemachens. Sie haben keinen blassen Schimmer. Sie wissen eigentlich gar nicht, wie das geht. Und das hat ja einen großen Charme, das zu sehen. Also wie unprofessionell sie arbeiten. Es entsteht trotzdem ein Meisterwerk. Also ich dachte mir so beim Ansehen des Films, das ist ja das Paris, in dem wir vielleicht alle gern gelebt hätten. Auch du. Also du triffst ja im Film Truffaut, Chabrol, Cocteau, Juliette Gréco, alles wunderbare, große Künstler. Das ist die Normalität damals gewesen. Wie ging es dir beim Spielen? Hast du da auch so eine Sehnsucht vielleicht empfunden?
Man sieht ja überall auf der Welt in Gaststätten diese alten Fotos in Schwarz-Weiß. Es könnte Paris sein oder New York, oft aus dieser Zeit, also den 60er Jahren. Dann fragt man sich, wie wäre es gewesen, in dieser Zeit zu leben? So geht es den Leuten mit unserem Film. Manche Zuschauer fürchten Schwarz-Weiß-Filme etwas, weil sie langweilig finden. Aber dieser Film vermittelt dir eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, in Paris 1959 zu sein. Es war eine glückliche Zeit. Der Krieg war zu Ende, man brauchte nicht viel Geld, es gab keine Mobiltelefone, Menschen sprachen viel und direkt miteinander. Für mich war es wunderbar, beim Drehen täglich in diese Zeit zu reisen.
Was war denn jetzt, ganz einfache Frage, aber die größte Herausforderung für dich auch beim Spielen oder vielleicht auch die größte Freude?
Es gab viele Probleme. Er hatte eine seltsame Stimme. Mir war klar, wenn man das nicht gut macht, werden die Leute es nicht mögen. Er sprach mit den Händen, das musste ich lernen. Und er trug immer eine Sonnenbrille. Spielen vermittelt sich aber auch immer über die Augen. Auch mit dieser Reduzierung musste ich umgehen. Jeden Tag am Set spielte ich einen Regisseur. Er war immer präsent, in jeder Sekunde. Da gab es keinen Moment der Entspannung. Das war auch eine große Herausforderung. Und ich musste immer rauchen. Es waren insgesamt 900 Zigaretten bei den Dreharbeiten. Und ich hatte kurz vorher mit dem Rauchen aufgehört.
Ich muss wirklich sagen, ich bewundere Richard Linklater, habe ihn auch schon mehrfach interviewt. Und der ist ja auch ein bisschen wie Godard. Also er ändert ständig seinen Stil, er ist immer unterwegs experimentell, er versucht immer was Neues. Wie war das bei der Arbeit mit ihm jetzt hier? Weil ich denke mal, auch, er arbeitet vielleicht auch sehr besonders. Also wie war es mit ihm zu arbeiten?
Linklater ist, wie Godard, einer meiner Helden des Kinos. So konnte ich verstehen, wie es ist, wenn man mit einem seiner Meister drehen kann. Man kann ihn alles fragen. Für mich war es mit Linklater etwa so, wie sich damals Godard gefühlt haben muss. Auch er hatte seine Vorbilder, seine Meister wie Rossellini oder Melville, denen er Fragen stellen konnte. Und ich konnte nun Linklater alles fragen, was mich am Filmemachen interessiert.
Vielen Dank für das Gespräch. Guillaume Marbeck spielt also Jean-Luc Godard in einer Art Making-of in dem Film Nouvelle Vague über die Entstehung von Außer Atem. Merci beaucoup.
Merci.
On the Wave ist ein Dokumentarfilm über einen der weltbesten Surfer und der Mann kommt aus Deutschland. Er hält den Weltrekord für die größte jemals gesurfte Welle und hat dreimal den Award für die größte Welle des Jahres gewonnen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele tolle Preise gibt, habe ich alles jetzt in diesem Film erfahren. On the Wave ist ein Film über Sebastian Steudner und ich freue mich jetzt sehr, dass wir uns unterhalten können. Hallo Sebastian.
Hallo, ich freue mich.
Wie geht's dir jetzt mit diesem Film? Also der läuft im Kino, es sind fantastische Bilder, muss man schon mal sagen, liegt ja auch nah, wenn es um Surfen geht, ein Film von Peter Wolf und Axel Gerdau und die lassen sich das wirklich auch was kosten. Ne? Da gibt es offenbar auch Drohnenflüge und man sieht dich dann eben auch im Wasser auf dem Brett. Also wie geht es dir jetzt, dein Leben nochmal aus so einer Perspektive zu sehen?
Also ich habe ja mein Leben gelebt, von daher habe ich das auch alles miterlebt. Aber es, ja, also es ist, ist natürlich schön, das zu teilen und ich bin sehr gespannt auf das Feedback der Menschen. Das ist auf jeden Fall neu für mich und dann auch noch auf der Kinoleinwand und dann noch in HDR.
Ja, und tolle Sound übrigens auch nicht. Wenn man es im richtigen Kino sieht, hat man einen wahnsinnigen Sound. Dann lass uns diesen Lebensweg gleich mal beschreiben, weil ich finde, das ist schon eine absolut unglaubliche Geschichte. Du kommst aus Nürnberg und hast dann eben im Urlaub offenbar das entdeckt. Das ist nach wie vor für mich, das kann doch nicht genetisch irgendwie schon vorausgesetzt gewesen sein, dass du merkst plötzlich, das ist es für mich.
Ich glaube, jeder Mensch hat ein Element, mit dem er verbunden ist. wahrscheinlich genetisch. Für mich war das das Wasser von Anfang an. Und als ich dann das Surfen für mich entdeckt habe, wusste ich, das ist, was ich machen möchte.
Das war im Frankreich-Urlaub, ne?
Irgendwie. Genau.
Was, ja. Wie, 8 Jahre, 9 Jahre so?
Da war ich 9 Jahre alt.
9 Jahre alt. Dann war völlig klar, jetzt, ich muss dahin. Und jetzt geht's ja weiter, weil dass deine Mutter und dein Vater irgendwann mal gesagt haben, wir lassen das jetzt zu. Das finde ich eigentlich fast mit die erstaunlichste Entscheidung und lassen den ziehen. Und zwar eben auch als Jugendlicher. Wie kam das zustande?
Ich habe mich mit 13 entschlossen, nach Hawaii zu ziehen. Und dann war es natürlich erstmal Nein von meinen Eltern aus und hat natürlich auch die Überzeugungskämpfe, die 3 Jahre lang angedauert haben. Und irgendwann hat dann vor allem meine Mutter verstanden, okay, der hört nicht auf, und dann meint es ernst, und dann hat sie mir vertraut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt so rückblickend ist meine Ma wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum ich diesen Weg gehen konnte.
Also es fiel ja auch nicht leicht, muss man ja sagen. Nicht so ein Abschied, das ist ja nicht eine Schule um die Ecke irgendwo, sondern eben Hawaii. Du bist da selbst drauf gekommen, dass es da so eine Art Surf-Internat gibt, so würde ich das jetzt nennen?
Ja, Surf-Internat ist ein bisschen übertrieben. Es war so eine Holzhütte, die im Hinterhof von den Eltern von 2 professionellen Windsurfern war. Und da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Wir haben immer mittags so ein Insta-Nudel-Gericht und ein Blueberry-Muffin bekommen. Und dann sind wir an den Strand gebracht worden, abgesetzt worden und dann am Abend wieder abgeholt worden. Aber das war für mich der Ort, wo ich mich sportlich entfalten konnte, wo ich jeden Tag ins Wasser, in die Wellen gehen konnte und wo ich dann auch das Windsurfen sehr schnell, sehr gut gelernt habe.
Aber gleichzeitig, und das erzählt der Film sehr schön, hast du da eben so eine Art zweite Familie gefunden. Also du bist ja auch aufgenommen worden. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass das so gut funktioniert hat.
Ja, also was sehr, sehr Besonderes und wo ich auch für immer dankbar sein werde, muss ich anschaut, Hawaii kulturell gesehen ist, also von der Situation der Hawaiianer her gesehen, ist seit 1892 ein besetztes Land, ein Königreich, was unterdrückt ist bis heute. Und dementsprechend ist es nicht normal, dass Hawaiianer, also Ur-Hawaiianer, einen weißen Deutschen als einen von sich aufnehmen. Aber genau das ist mir passiert und ich habe einen Mentor, einen Ziehvater gefunden dort mit Nelson, der mich auch dann zum Big Wave Surfen gebracht hat.
Was meinst du, woran lag das? Also im Film bekommt man es ja ein bisschen mit. Ich erzähle ja auch von dir und wie das damals war. Und es war eine Herzlichkeit dann auch in diesen Schilderungen. Woran lag das, dass die gesagt haben, dieser kleine blonde Junge, der ist okay, der gehört zu uns?
Also Nelson hat mir das mal so erklärt, dass er, als er mich kennengelernt hat, hat er sehr respektiert, dass ich um seine Kultur, um das Surfen, die hawaiianische Kultur des Surfens zu lernen, alleine ans andere Ende der Welt gezogen bin. Und das, ja, ich glaube, dieses Commitment, was ich hatte, hat ihn dann imponiert. Und auch, ich bin sehr verbunden mit der hawaiianischen Kultur, mit den Werten der hawaiianischen Kultur.
Also das ist auch im Film ganz berührend. Und ich muss sagen, ein bisschen neidisch bin ich da auch. Dachte mir, was für eine Schulzeit dann am Schluss. Also in dieser Landschaft, mit diesen Menschen, mit diesem wunderbaren Sport. Also das ist schon auch ein Geschenk, denke ich mir, auch für den Jungen damals, der du warst.
Auf jeden Fall.
On the Wave ist jetzt im Kino zu sehen. Ein Film über einen der besten Surfer der Welt, Sebastian Steutner. Und Sebastian, du hast uns schon einiges erzählt, eben von diesem Weg dahin, zu diesem unglaublichen Ruhm. Aber was muss man mitbringen? Was braucht man? Man hat ja im Film auch so noch Kollegen von dir, also andere Sportler und Sportlerinnen übrigens auch, ganz wichtig. Und dann bekommt man schon so einen kleinen Eindruck davon. Ist es diese besondere Hingabe zur Natur, zum Wasser, dass man sich da so vielleicht so reinschmiegt? Also ich wüsste es gar mal genau.
Ich glaube, viele, viele Sportler oder viele Menschen generell machen Sachen nicht, weil sie es wirklich lieben oder weil sie positiv besessen davon sind, sondern weil sie damit etwas darstellen oder etwas bekommen, was sie brauchen. Und für mich ist es tatsächlich ich liebe die Wellen, ich liebe das Meer, ich liebe die Energie der Wellen und ich verstehe, was ich machen muss für mich selbst, damit ich bereit bin, wenn ich in den Wellen bin. Und ich glaube, das ist der Unterschied.
Also die Aufnahmen sind unglaublich, eben von oben, von unten. Ja, wirklich auch Unterwasseraufnahmen. Und ich finde, so schön, wie es aussieht, so ganz ohne Gefahr ist das ja nicht. Also kennst du auch das Gefühl der Angst oder wenn du es kennst, wie überwindest du es?
Ich liebe Angst. Für mich ist Angst einer der wichtigsten Gefühle, die wir Menschen haben. Und für mich ist Angst nicht wirklich viel mit Negativen besetzt, sondern für mich ist es eine Lupe, das ist ein Fokus, Ausrichtung, zu sagen, guck mal hin, musst aufpassen oder musst du mal jetzt genau hinschauen und dich damit auseinandersetzen. Und ich habe sehr viele Ängste, ganz normale Ängste, auch Ängste im Wasser oder im Bezug auf die Welle, aber nicht, wenn die Welle kommt.
Dann ist es egal, dann geht es nur noch um die Sache selbst.
Dann habe ich mich genug damit auseinandergesetzt davor, habe einmal alles gemacht, was gemacht werden muss. Und ich meine, wenn du dir überlegst, um das mal ein bisschen bildlich zu beschreiben, die Welle, die ich surf, die Energie in diese Welle ist, entsteht aus einem Sturm, der zwei Drittel des Atlantiks einnimmt. Mhm. Und bevor diese Energie dann verschwindet, reite ich auf diese Energie. Und da teilzuhaben, da ist Angst oder irgendwas außer Angriff, also im positiven Sinne, also Vollgas geben und teilhaben, wäre nicht wirklich förderlich.
Deine Schwester sagt ja im Film auch mal, und ich finde, man sieht das auch, also dass du ja sehr intensiv trainierst, dass du auch natürlich in einer harten Konkurrenz stehst und dass sich diese auch Trainingsmethoden und so, dass sich das irgendwie auch etwas hart gemacht hat. Würdest du sagen, das stimmt?
Ich glaube, von der Außenwahrnehmung her ist viel das, was ich von dem, was ich mache, ist nicht wirklich verständlich. Also klar muss ich hart trainieren, klar befasse ich mich mit Themen wie Tod, umgekehrt mit Sicherheit und so weiter. Und das sind Themen, glaube ich, die für viele Menschen abschreckend sind oder hart wirken oder so wirken als wahrscheinlich für andere was anderes auslösen als für mich. Für mich ist es, ich trainiere seit 18 Jahren jetzt mit Dr. Radoslav Dukic, einem Sportwissenschaftler, der mir jede Woche einen Trainingsplan schickt und ich religiös danach trainiere und es umsetze. Und natürlich habe ich nicht jeden Tag Bock drauf. Natürlich ist es nicht, möchte ich auch manchmal lieber an den Strand liegen oder irgendwie jetzt, was anderes machen. Aber das ist notwendig, um auf dem Level das zu machen, was ich mache. Und die im Umkehrschluss wäre es, wenn ich es nicht machen würde, könnte ich das nicht erleben.
Also die Aussagen von deiner Schwester und deiner Mutter finde ich besonders wertvoll im Film, aber logisch, die kennen dich natürlich auch mit am allerbesten und sind auch sehr ehrlich, nicht? Und aufrichtig. Jetzt gibt es im Film ja durchaus auch die problematischen Seiten, da würde ich gerne mal drauf kommen. Zum Beispiel, das heißt ja richtig so, wenn so eine Welle kommt, du hast ja schon gesagt, die kommen eben da und dann weiß man auch, wo die sein werden, gibt es einen richtigen harten Konkurrenzkampf. Also wem gehört die Welle? Wie entscheidet sich das denn?
Also ganz generell ist die Faustformel, wer am tiefsten auf der Welle startet, der hat das Vorfahrrecht und das ist eigentlich die einzige Regel, die es gibt.
Aber ist das ein Konkurrenzkampf dann auch?
Natürlich, also vor allem jetzt in meiner Position ist es seit sehr vielen Jahren eine harte Konkurrenz. Es gibt nicht die Nummer 1, sondern gibt es noch Nummer 2, 3, 4, 5 und irgendwie man kann sich hocharbeiten, sondern es gibt halt einen König und ganz viele Bauern und alle versuchen, den König zu schlagen.
So. Wie hast du es überhaupt dann immer wieder überstanden? Also man merkt ja auch an im Film, dass du jemand bist, der dann immer wieder aufs Wasser geht, immer wieder aufs Brett geht und sich auch nicht unterkriegen lässt. Im wahrsten Sinne des Wortes, auch nicht von den Wellen. Also was ist da so deine Kraftquelle?
Ich habe sehr, sehr, sehr früh gelernt, dass ich verantwortlich bin für wie ich mich fühle, was ich mache, wie mein Weg verläuft. Und deswegen ist es für mich in keiner Situation, ob das jetzt das war, ob es Verletzungen waren, ob es andere Situationen waren. Für mich gibt es kein Aufhören oder kein Aufgeben, sondern das ist mein Leben, ist mein Lebensweg und es liegt an mir, den zu gehen und den auch zu formen und so zu gehen, wie ich es möchte. Und von daher übernehme ich da immer Verantwortung und ich kann es ganz gut, dass ich so negative Momente in Motivation umwandle und damit dann noch was Positives bewirke.
Auch davon erzählt dieser Film On the Wave über den jüngsten und den ersten Europäer, der jemals Weltmeister wurde als Surfer. On the Wave ist ein Porträt eben seines Kampfes und seines großartigen Sportes, aber gleichzeitig ist es auch eine Liebeserklärung an die Natur, denn das ist sein Element. Hier in diesem Falle eben das Wasser. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch On the Wave. Jetzt also ist dieser Film im Kino zu sehen. Dankeschön.
Danke dir.
Von diesem Strom, es ist die Memel, las ich 1962 in einem Gedicht Johannes Bobrowskis. Der Gedichtband heißt Sarmatische Zeit. Das Land Sarmatien lag mit seinen Landschaften östlich der Weichsel und erstreckte sich über weite Ebenen von der Ostsee bis hinunter ans Schwarze Meer.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, den großen Dokumentarfilmregisseur Volker Koepp hat es immer wieder in den Osten Europas gezogen. Hier sind einige seiner erfolgreichsten und auch schönsten Filme entstanden, wie Kalte Heimat 1994 und Herr Zwilling und Frau Zuckermann 1998. Jetzt hat er sich noch einmal auf diese große Reise gemacht, war unter anderem in der Ukraine, in Litauen und in der Republik Moldau für den Film Kronos, Fluss der Zeit. Und Kronos, das ist eben die Bezeichnung für den Fluss Memel. Fluss der Zeit
Zeit, eine Koproduktion von MDR und RBB, ist in einem sehr langen Zeitraum entstanden. 5 Jahre hat Volker Köpp an diesem Film gearbeitet und natürlich hat sich die Situation des Drehens radikal verändert im Verlauf dieser langen Drehzeit. Und natürlich haben die Umstände dieses Projekt verändert im Verlauf dieser 5 Jahre. Corona und der russische Überfall auf die Ukraine. Und trotzdem ist es ein ganz typischer Volker Köpp-Film geworden. Allerdings hat er hier zum Teil auf andere Weise gearbeitet als sonst. Also manche Bilder sind diesmal nicht mit einem Team entstanden, sondern mit einem Smartphone.
Wir begegnen Menschen wieder, die mit dir gearbeitet haben. Städten begegnen wieder. Es gibt auch neue Begegnungen. Aber die Grundstimmung, muss ich schon sagen, ist eine sehr traurige. Also für jemand, der auch zu anderen Zeiten dort war, wo es ja schon mal ganz anders aussah. Es war eine ganz hoffnungsvolle Zeit. Nicht? Für jemanden, der wie du da nochmal hinreist, hatte ich das Gefühl einer großen Traurigkeit angesichts dessen, was gerade geschieht. Also das hat mich dann auch schon sehr bewegt und fragte dich, ob dieser Eindruck jetzt stimmt, dass du beim Machen dieses Films, beim Drehen und Schneiden auch eine Trauer empfunden hast über den Verlust von Hoffnung. So würde ich es vielleicht sagen.
Ja, ja, ziemlich stark. Also es war dann auch eine völlig andere Reise. Also nach dem 24. Februar 22, ja, als ich dann da 23 dann dahin aufgebrochen bin und in die Ukraine und Tschernobyl, also ohne Team diesmal, weil ich kann es als sozusagen Privatproduzent also nicht versichern oder so, hätte ich auch nicht gerne gemacht. Also ich bin dann dahin und bin dann an der Grenze von Rumänien, habe ich mir dann über Booking.com ein Hotelzimmer gebucht in Tschernowitz, landete dann in einem Hotelzimmer über dem Hauptplatz in Tschernowitz, also da, wo wir immer gedreht haben, nicht, wo da hinten die große Synagoge war und so. Und ich habe dann da angefangen und gleich in der ersten Nacht war Alarm und ich habe dann, weil ich ja kein Kamerateam hatte, mit meinem Smartphone aus dem Fenster gedreht und habe dann so gedacht, also es war völlig anders.
Kronos, Fluss der Zeit, der neue Film von Volker Köpp, das ist auch eine Besichtigung des eigenen Werkes. Also man könnte vielleicht sagen, eine Art Zwischenbilanz dieser großen Arbeiten, die er geleistet hat im Verlauf der Jahrzehnte. Eine sehr ehrliche und manchmal auch sehr traurige Bestandsaufnahme der heutigen Lage in Osteuropa. Radio 1 Woche mittags, das Filmmagazin. Jetzt so langsam kommen alle Filme, die im vergangenen Jahr in Cannes gelaufen sind, auch zu uns in die Kinos. Dies war so ein Film, den haben viele Leute sehr gemocht, da erinnere ich mich beim Festival, nämlich Un Poeta, ein Dichter. Und schon der Titel gibt ganz klar das Thema vor. Man kann sich denken, dass es um einen Dichter geht und um die Dichtung. Der kolumbianische Regisseur Simon Mesa Sotos möchte seinen Film als Tragikomödie verstanden wissen. Und Poet hat ja schon so eine ziemlich interessante Festivalkarriere hinter sich, nachdem es eben in Cannes losgegangen ist. Ich grüße erstmal ganz herzlich Anke Lewicke, hallo, hat den Film auch gesehen.
Hallo Knut.
Tragikomödie sagt sich immer so leicht dahin. Was ist hier bei dieser Geschichte tragisch und was ist komisch?
Naja, sagen wir mal, das Scheitern des Dichters hier ist tragisch und komisch zugleich. Also Oscar, ja, ist so schwer zu sagen, wie alt er ist, vielleicht so Mitte 40 und hat vor vielen Jahren mal 2 Gedichtbändchen rausgegeben, danach nichts anderes mehr, aber er sieht sich selbst noch als Dichter und Dichter für ihn zu sein bedeutet eben zu leiden, also weil Kunst überhaupt Leiden ist, er leidet an sich, an der Welt und allem, das hat schon manchmal doch auch was Komisches. Also auch das ungebrochene Leiden und er hat keine Arbeit, ein distanziertes Verhältnis zur Tochter, aber irgendwann muss er dann doch als Lehrer arbeiten und da lernt er eine junge Frau kennen, wo er denkt, ja, die hat Talent, die will er fördern, die schleppt er dann so zu Poesielesungen und sie macht ein bisschen widerwillig mit, aber Knut, sie freut sich dann, dass es wenigstens mal gutes Essen gibt und ein Gläschen Sekt.
Anke, die große Frage bei solchen Tragikomödien ist ja, finde ich immer, lacht man mit den Helden oder über sie? Und hier ist es ja, muss man schon sagen, ziemlich unglücklicher Held.
Beides. Manchmal muss man auch über ihn lachen, manchmal ist man aber auch total genervt von ihm. Und das finde ich auch konsequent an dem Film. Also der hat keine Selbstironie, dieser Oscar, der hat eigentlich nur Selbstmitleid. Und das wird wirklich konsequent durchgezogen. Und es ist ja auch hier ein nicht professioneller Darsteller am Werk. Und wie alle anderen auch, man spürt eben, der spielt einem nichts vor. Vielleicht ist er so, das weiß man nicht. Aber mit ihm geht man wirklich durch den Film. Und er ist auch auf 16 mm wieder gedreht. Sehr dokumentarisch, also so dann ist man da in diesem Dichterclub. Ich kann dir nur sagen, der ist ziemlich runtergerockt. Da sitzen dann andere Leute, die eigentlich ja in der Kunst Bedeutung für ihr Leben suchen, weil sie sonst eigentlich nichts machen. Und da schleppt er eben, wie ich schon gesagt habe, diese junge Frau hin. Und er sagt dir, du musst schon aus deinem Leben was schreiben, dass du aus armen Verhältnissen kommst. Das macht sie dann auch. Und dann geht es eben, ein Himmel ohne Versprechen. Und alle sind so zu Tränen gerührt. Und da geht es, das finde ich ganz spannend, dann auch um so eine Art von Kunstbegriff, wo wir uns eigentlich ausruhen. Also wir hören uns das Elend an, sind von unserer eigenen Rührung betroffen und dann gehen wir einfach weiter zurück in ihr Leben.
Anke, man hat so den Eindruck, dass man in dem Film nicht nur etwas erfährt über diesen unglücklichen Dichter, sondern eben auch über Kolumbien?
Ja, auf alle Fälle. Ich hatte das ja schon mit dem dokumentarischen Look gesagt. Und zwar kommt dieser Oscar selbst, das muss man schon so sagen, ja, so untere Mittelklasse. Also er lebt bei seiner Mutter, aber immerhin gibt es ein Auto. Und mit dem Auto fährt man dann auch viel rum. Und da kriegt man schon so die unterschiedlichen Gebäude von Medellín mit, also auch die Slums. Und da, wo eben die junge Frau wohnt, so total beengt, man muss über eine Wendeltreppe hoch und da sind dann irgendwie 8 Leute in einem Zimmer. Der Vater hat wieder irgendeinen Fernseher gekauft, den er nicht bezahlen kann. Und die beuten Oscar dann auch aus, wollen von ihm Geld, werfen ihm irgendwie sexuelle Übergriffe vor. Andererseits kriegt er immer mehr mit, dass er die junge Frau ja auch als Projektionsfläche ausgebeutet hat. Und ich kann nur sagen, Knut, es ist dann ziemlich überraschend, wie er den ganzen einen Schlussstrich zieht. Sowas habe ich selten im Kino, ich muss sagen, gehört. So laut.
Ubema Rios heißt übrigens dieser Laiendarsteller, der den Oscar spielt in diesem Film, der ganz klar so ein Geheimtipp waren kann und viele Leute haben den wirklich sehr gemocht und du ganz offensichtlich auch. Unpoeta, also ein Poet, ein Dichter, ist der 2. Spielfilm von Simon Mesa Sotto jetzt im Kino zu sehen. Ich danke dir, Anke. Und es war schon wieder mit 12 Uhr mittags unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.